Kicker Daily am Donnerstag. Wir gehen rein. Mein Name ist Michael Bächle und bei mir der Mann, der dieser Tage gar nicht so richtig weiß, wie ihm geschieht, weil er als Freiburg-Reporter zum ersten Mal überhaupt einen Trainerwechsel zu begleiten hat. Carsten Schröter-Lorenz. Hi, Carsten.
Ja, hi, Michael. Der ist schon ein bisschen surreal, komisch und auch anstrengend. Also, schöne Abwechslung hier bei dir und für euch da zu sein.
Ja, viel zu tun für dich gerade. Und heute schalten wir noch einen anderen Mann dazu, der gerade viel zu tun hat. Und zwar, weil er die deutsche Nationalmannschaft am DFB-Campus begleitet. Unser Nationalmannschaftsreporter Sebastian Wolf, mit dem besprechen wir heute die Brennpunkte der deutschen Nationalmannschaft vor den beiden Länderspielen. Zuvor aber, wie immer, die News des Tages. Das nächste potenzielle DFB-Debüt fällt ins Wasser. Jan-Niklas Beste ist von der deutschen Nationalmannschaft abgereist, weil er sich beim Training am Mittwoch eine Adduktorenverletzung zugezogen hat. Zuvor hatte ja bereits Alexander Pavlovic wegen eines Infekts für die Länderspiele abgesagt. Von den 6 Neulingen im Kader sind jetzt also nur noch 4 übrig. Gestern war ja außerdem schon Torwart Manuel Neuer verletzt abgereist.
Ab Sommer kann Jan-Niklas Beste, falls er denn in Heidenheim bleibt, dann Julian Nihus neu im Team begrüßen. Der 1,95 Meter große Mittelfeldabräumer wechselt vom 1. FC Kaiserslautern nach Heidenheim. Ja, ein Verlust für den FCK, der doppelt schmerzt, da er durch den auslaufenden Vertrag von Nihus keine Ablöse kassieren wird. Für Nihus selbst ist es natürlich eine große Chance, eventuell in der Bundesliga Fuß zu fassen. Und der Frank Schmidt haben ja jedenfalls einige Spieler deutliche Schritte nach vorne gemacht. Da ist, Achtung, fieses Wortspiel, Beste das beste Beispiel.
Die Videoplattform TikTok wird offizieller Partner der deutschen Männernationalmannschaft. Die Kooperation beginnt schon mit den anstehenden Länderspielen der Nationalelf gegen Frankreich und die Niederlande. Geplant sind unter anderem exklusive Behind-the-Scenes-Inhalte. Außerdem wird das TikTok-Logo bei DFB-Spielen auf Werbebanden zu sehen sein. Carsten, du als einer, der ja am Puls der Zeit lebt, wie viel Screentime geht bei dir für TikTok drauf?
Ja, Michi, ich weiß nicht, ob die Ironie durchkommt bei den Hörern. Ja, Puls der Zeit, ja, vielleicht in manchen wenigen Bereichen. Jedenfalls hat TikTok bisher keine einzige Sekunde meines Lebens in Anspruch genommen. Aber wahrscheinlich werde ich auf kurz oder lang irgendwann, wenn unsere Kinder groß genug sind, mich da mal mit beschäftigen müssen. Bisher, wie gesagt, noch keine Berührungspunkte.
Ja, geht mir auch ohne Kinder ähnlich. Vielleicht eher aber früher als später auch Berührungspunkte allein beruflicher Natur, wenn es jetzt diese Kooperation gibt.
Knapp 3 Monate sind's noch bis zum EM-Start, aber irgendwie geht's ja jetzt schon um die Wurst für die deutsche Nationalmannschaft und Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer hat ja den Kader, ja, man kann sagen, radikal umgekrempelt vor den wegweisenden Tests gegen Frankreich und die Niederlande. Es gibt viel zu besprechen und dafür rufen wir aus dem Funkhaus unseren Reporter vor Ort am DFB-Campus, Sebastian Wolf. Hallo Basti.
Hallo.
Wir gehen direkt rein ins große Thema. Gestern gab es ja die große Hiobsbotschaft. Manuel Neuer hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen, ist abgereist. So, Nagelsmann hatte den Bayern-Keeper ja aber gerade erst wieder zur Nummer 1 erklärt in internen Gesprächen, obwohl der seit der WM in Katar kein Spiel mehr gemacht hatte. Zumindest in dieser Entscheidung kann ja das Leistungsprinzip neutral betrachtet kein eindeutiger Grund sein. Was bedeutet diese Gemengelage jetzt?
Ja, es ist so ein bisschen fast sinnbildlich für das, was sich eigentlich in den letzten Monaten rund um die deutsche Nationalmannschaft abspielt. Man hat das Gefühl, alles, was irgendwie angepackt wird, funktioniert nicht so richtig. Du hast es gerade richtig gesagt, Julian Nagelsmann hat das Gespräch mit Marc-André Ter Stegen und Manuel Neuer unmittelbar davor geführt, hat sich auf die Reihenfolge festgelegt und dann passiert das. Natürlich gibt es Argumente, dass man Manuel Neuer wieder zur Nummer 1 machen konnte. Es gab aber natürlich genauso Gegenargumente, das Leistungsprinzip erstmal walten zu lassen, weil Marc-André Ter Stegen hat in diesem Jahr ohne Manuel Neuer, obwohl die Mannschaft viele enttäuschende Spiele gemacht hat, herausragend gehalten oder zumindest sehr, sehr stark gehalten. Er hat eigentlich dieses Image abgestreift, dass er auf Nationalmannschaftsebene nicht diese Leistung bringt wie im Clubfußball. Insofern hat er es durchaus auch verdient, die Nummer 1 zu sein. Dass Julian Nagelsmann sich schon vor dem ersten Spiel im neuen Jahr festgelegt hat, war nach seinem Sportstudio-Auftritt keine Überraschung. Aber natürlich war es ja ein Schlag in die Magengrube für Marc-André Ter Stegen. Und jetzt ist natürlich die Situation, ja, wie ich schon sagte, sinnbildlich. Alles, was irgendwie angepackt wird, hat man das Gefühl, geht gerade so ein bisschen schief.
Da nochmal nachgefragt, hältst du es denn für realistisch, dass Marc-André Ter Stegen, der ja jetzt spielen wird, mit starken Leistungen da an dieser Grundsatzentscheidung nochmal was ändern könnte?
Naja, das denke ich schon, weil letztlich sind es die letzten Länderspiele vor der Nominierung. Und wenn Marc-André Ter Stegen die Leistung aus dem letzten Jahr bestätigen sollte, dann hätte Manuel Neuer bis zur EM 1,5 Jahre nicht gespielt. Sein Stellvertreter, Rivale, wie immer man ihn auch nennen will, hätte dann anderthalb Jahre gut gehalten. Natürlich müssen eigentlich die Karten jetzt nochmal neu gemischt werden, immer unter der Voraussetzung, Marc-André Ter Stegen hält in den beiden Spielen so wie im abgelaufenen Jahr.
Dann lass uns doch mal von der einen wichtigen Position, dem Torhüter, kommen zu einer anderen wichtigen Position, nämlich zum Trainer selbst. Wir hatten es gestern Abend exklusiv in unserer Kicker-App. Der DFB will noch vor der EM längerfristig mit Julian Nagelsmann verlängern. Klär uns doch mal auf, was sind die Hintergründe dieses Vorhabens?
Ja, Bernd Neuendorf hat ja inzwischen am Vormittag diese Geschichte von gestern Abend bestätigt. Der Plan dahinter ist, dass der DFB ein Szenario entwickeln will, Julian Nagelsmann ein mögliches Papier vorzulegen, was gekoppelt ist an bestimmtes Abschneiden. Das kann das Viertelfinale sein, das kann das Halbfinale sein, also im Prinzip erfolgsabhängige Verlängerungsfaktoren. Das ist insofern ein durchaus schlauer Schachzug, weil natürlich es töricht wäre, dem Bundestrainer jetzt unabhängig vom Ausgang einen neuen Vertrag zu geben. Und wir hätten dann das Schreckensszenario eines Vorrundenausscheidens, aber einen langfristigen Vertrag. Diesem Szenario wollen sie beim DFB aus dem Weg gehen. Gleichzeitig aber dennoch ein Commitment dem Trainer, der ja gesagt hat, ich habe im Moment keinen gültigen Vertrag über den Sommer hinaus. Diesem Trainer gleichzeitig auch zeigen, ja, wenn du erfolgreich bist, dann bist du unser Mann und wir glauben daran, dass du erfolgreich sein kannst. Und insofern ist das ein Schritt oder eine Idee, die absolut nachvollziehbar ist.
Die Idee ist zwar nachvollziehbar, aber du hast es ja auch kritisch kommentiert. Bei seiner Nominierungspressekonferenz hat er ganz öffentlich auch gesagt, wenn ihm ein Verein jetzt ein gutes Angebot vorlegt, dann kann es gut sein, dass er unterschreibt. Hältst du es jetzt da für das richtige Signal, dass der DFB sagt, ja, unter den Voraussetzungen, dass bei der EM einigermaßen klappt, wollen wir dich halten, weil sportlich überzeugt hat er jetzt bislang überhaupt nicht, Julian Nagelsmann.
Julian Nagelsmann hat ja nicht gesagt, explizit, wenn ein Verein mir einen Vertrag vorlegt, sondern wenn mir ein Vertrag vorliegt. Damit war ja quasi sein aktueller Arbeitgeber auch mit inbegriffen in diese Formulierung. Und naja, bisher war es keine Erfolgsgeschichte, klar. Aber wenn man jetzt dem Trainer den Rücken stärkt und gleichzeitig einen Vertrag an eine bestimmte, ja im Prinzip an eine Erfolgsgeschichte koppelt, nämlich der greift nur dann, wenn zum Beispiel Viertelfinale, Halbfinale, wie ich bereits sagte, dann finde ich, ist das schon ein Zeichen, das man setzen kann und dann wäre ja auch, ist ja auch eine erfolgsabhängige Weiterbeschäftigung.
Ja, da dürfen wir gespannt sein. Auf jeden Fall hat er einen großen Akzent gesetzt, war keine Überraschung mehr. Toni Kroos zurückgeholt als absolute Säule in seiner Startelf, die er schon im Kopf hat. Verbindungsspieler im Mittelfeld nennt er es. Da darf man gespannt sein, ob Toni Kroos da überzeugen kann, weil aus meiner Sicht bringt er bei Real nach wie vor Topleistung. Allerdings ist es ein absolut eingespieltes Top-Ensemble und liegt auch deiner Ansicht nach jetzt das große Risiko darin, dass es nicht klappen könnte mit Kroos und einem zuletzt ja völlig zusammenhangslos kickenden deutschen Nationalteam?
Also ich würde mich dem anschließen, was eigentlich alle Nationalspieler, Trainer, Funktionäre in den letzten Wochen gesagt haben. Natürlich ist Toni Kroos ein Weltklassespieler und generell macht jeder Weltklassespieler eine Mannschaft besser. Was man halt nicht außer Acht lassen darf, ist, dass Toni Kroos natürlich schon Teil dieser Mannschaft war oder des deutschen Fußballs war, als 2018 und 2021 bei der WM und bei der EM dieser Sinkflug begann. Und Toni Kroos, das gehört zu seiner Rolle, ist natürlich nicht nur ein Teil davon gewesen, sondern ein prägender Teil. Das ist, denke ich, etwas, was man mit berücksichtigen muss, wenn man jetzt denkt, Toni Kroos könnte ein Heilsbringer sein. Hinzu kommt, Toni Kroos macht sicherlich seine besten Spiele in Mannschaften, die dominant sind, die ganz viel Ballbesitz haben, in denen er seine Stärken ausspielen kann. Die deutsche Mannschaft ist, und das wird vermutlich gerade jetzt auch in den Testspielen gegen Hochkaräter wie Frankreich und die Niederlande auffällig sein, sie ist nicht mehr diese Top-Nation, die allein bestimmt, wie ein Spiel ausgeht und die vor allem immer die spielbestimmende Mannschaft ist. Insofern bedarf es dann, glaube ich, bei Toni Kroos einer Rollenverteilung, dass er neben sich einfach einen Mann braucht, der viel Laufarbeit verrichtet, der zweikampfstark ist. Und die Partnerwahl wird sicherlich ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium dabei sein oder ganz entscheidend dafür sein, wie gut die Geschichte mit Toni Kroos letztlich ausgeht.
Ja, kommen wir mal von einem Routinier zu den Neulingen. Gleich 6 Stück hat Julian Nagelsmann ja nominiert. Alex Pavlovic, der ist krankheitsbedingt gar nicht erst angereist. Welchen Eindruck machen denn die restlichen möglichen Debütanten auf dich jetzt in diesen Tagen? Wer ist vielleicht doch am nächsten dran an einem Einsatz schon gegen Frankreich?
Jetzt ist erstmal der Nächste heute abgereist mit Jan-Niklas Beste. Der hat tatsächlich in den Trainingseinheiten sehr griffigen Eindruck gemacht. Und insgesamt muss man sagen, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Julian Nagelsmanns erster Dienstreise, der USA-Reise im Oktober, da hatte er ja auch einen Debütanten dabei, zum Beispiel Kevin Behrens. Da muss man ehrlicherweise sagen, der ist in den Einheiten schon sichtbar abgefallen. Das ist aktuell bei niemandem sichtbar. Alle ziehen mit, alle scheinen auf diesem Level. Und wenn du fragst, wer am dichtesten dran ist, dann ist da sicherlich Maximilian Mittelstädt zu nennen, der in Stuttgart eine ganz starke Saison als Linksverteidiger gespielt hat. Noch dazu natürlich auf einer Position zu Hause ist, auf der die deutsche Mannschaft Bedarf hat, auf den Außenverteidigerpositionen. Und Julian Nagelsmann hat sich ja auch schon im Vorfeld sehr, sehr lobend über ihn geäußert, hat gesagt, statistisch gesehen ist er bei den Top 4 Linksverteidigern der Welt. Klar, das ist an Statistiken gebunden, diese Aussage. Und trotzdem denke ich auch, er ist sicherlich derjenige mit guten Startelf-Chancen.
Am Samstag geht's ja, wie gesagt, gegen Frankreich. Eines, wenn nicht das Nationalteam mit der höchsten Qualität auf diesem Planeten. Auf was wirst du, wenn du im Stadion sein wirst, am Samstagabend besonders achten bei diesem ersten Spiel des Länderspieljahres für die deutsche Nationalmannschaft?
Entscheidend wird sein, ob die deutsche Mannschaft eine Stabilität ausstrahlt, ob es ihr gelingt, die Räume zu schließen, weil sicherlich wird zum Beispiel Joshua Kimmich auf der rechten Außenbahn gegen Mbappé nicht jedes Laufduell gewinnen. Und das ist auch, glaube ich, nicht das Ziel. Es wird entscheidend sein, ob es der Mannschaft gelingt, im Verbund zu einer Stabilität zu finden und einfach auch zu einer Ausstrahlung.
Dann sind wir mal gespannt und Sebastian, wünschen dir eine gute Reise nach Frankreich und wir hören uns wahrscheinlich bald wieder.
Sehr gern. Ciao.
Danke dir. Mach's gut.
Ja, während wir hier über die EM-Aussichten der deutschen Elf philosophieren, geht's ja ab heute Abend für einige Teams noch um die letzten Tickets für das Turnier, und zwar in den Playoff-Halbfinals, unter anderem für Luxemburg. Carsten, die spielen nämlich ab 18 Uhr in Georgien.
Also man muss dazu sagen, sie müssen ja erstmal jetzt die Georgier schlagen und dann geht's noch gegen den Sieger zwischen Griechenland und Kasachstan. Es wäre natürlich ein Riesenerfolg für den lange Zeit als kompletten Fußballzwerg in den Niederungen rum dümpelnde kleine Nation. Und man darf gespannt sein, ob das am Ende Luxemburg wirklich zur EM schafft.
Ja, wäre irgendwie eine große Nummer. Wäre auch ein Riesenerfolg für den Mann hinter diesem Fußballverband, nämlich Paul Philippe. Der ist seit 20 Jahren Verbandspräsident. Davor war er 16 Jahre Nationaltrainer. Also der ist der Mann, der die Geschicke leitet in Luxemburg. Der ist quasi der Mr. Fußball in Luxemburg. Und er ist auch der Mr. Schnauzbart. Das ist ein großes Markenzeichen. Den hat er seit seiner Zeit als Spieler in den 70ern schon.
Ja, das ist schon ein markantes Ding. Habe ich unter anderem in deinem Text gesehen, das Schnauzbartvermächtnis über Luxemburg, als sie sich jetzt angeschickt haben, eben es für die Playoffs zu schaffen.
Ja, jetzt gerät dieses Schnauzbartvermächtnis aber ein bisschen in Gefahr, denn Paul Philippe hat angekündigt, wenn seine Mannschaft es tatsächlich zur EM schafft, dann wird dieser Schnauzbart abrasiert. Carsten, wie sieht's bei dir aus? Würdest du deinen Bart auch abrasieren, wenn Deutschland Europameister wird?
Nee, ich glaube, das lassen wir lieber mal, weil sonst könnte ich mich erneut zum Abi anmelden, so gefühlt. Außer inzwischen verraten mich dann doch die immer mehr gewordenen grauen Haare. Aber boah, ich habe das mal gemacht, tatsächlich in der Elternzeit, 2 Monate hintereinander, wo ich so nicht in die Öffentlichkeit treten musste. Das sah schon hart aus. Wie sieht's bei dir? Könnte ich mir ähnlich vorstellen,
ja, Michael. Ja, ich könnte es nicht nur zum Abi anmelden, sondern wahrscheinlich zum Seepferdchen direkt. Das lassen wir lieber. Ich glaube, ich könnte mich auch zu Hause bei der Freundin nicht mehr blicken lassen. Ich glaube, wir beide sind zufrieden, so wie es ist. Aber es wäre schon eine coole Geschichte, wenn Paul Philippe tatsächlich den Bart abrasieren würde, weil das würde bedeuten, Luxemburg wäre dabei. Und das wäre so eine richtig schöne Underdog-Geschichte dann für die EM. Das Spiel gegen Georgien könnt ihr in der Kicker-App verfolgen. Wir verabschieden uns. Morgen bringen euch dann Caro und Marc ins Wochenende. Bis dann. Ciao.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört bei Kicker Daily, dann lasst uns doch gerne mal eine positive Bewertung da.